wenn Michael Buffer nicht schon nicht noch leben würde, würde ich an eine Reinkarnation
tippen. Genau. Ja. Und Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen, Kunstscheiße.
So, ja, was, ja, doch, ja, würde ich wahrscheinlich sagen.
EA Originals, die vegane Rügenwälderwurst unter den Fleisch.
Genau.
Ja, genau. Genau.
Mit Gesicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer hat den Gürtel? Unser gemeinsames Joint Venture mit Insert Moin. Unser ist jetzt so ein Ding, ne? Also wenn ihr das jetzt bei Insert Moin hört, müsst ihr denken, ah okay, das sind die Freaks von Last Game Standing da bei mir auf dem Kanal. Und wenn ihr das bei Last Game Standing hört, ah, der coole Manu ist mal wieder da. Der hat alles gespielt, der ist mega gut vorbereitet, im Gegensatz zu uns beiden. uns beide, das sind Christian Schiffer und ich.
Hallo.
Und natürlich der Manu. Ja. Hallo. Genau. Genau. So, es war ein sehr, sehr heißer Monat und ich würde gerne diese Sendung starten mit etwas, was ich vorbereitet habe, und da ist auch gleich eine Beichte drin. Ich würde sagen, wir fahren das jetzt einfach mal ab. Ladies and Gentlemen, willkommen zum heißesten Kampf des Sommers. Wer hat den Gürtel? Hitzewellen-Edition. In der linken Ecke, unser Titelverteidiger. Die Mamba aus Mainz, der Warenkreislauf aus der Hölle, der coole Kolonist mit weniger Sklaven als Elite. Unser zweimaliger Gürtelträger, Anno 1800. Und in der rechten Ecke. Du, da müsst ihr jetzt weitermachen. Ich habe leider gar nichts gespielt. Ja, was haltet ihr davon?
Also das ist so, wie soll man sagen, wir haben einen sehr dummen Intro-Song für Last Game Standing gemacht. Geht's noch dümmer? Christian Alzo, hold my beer. Also.
Großartig. Ich finde, wir sollten das jetzt jedes Mal dem Titelverteidiger gönnen. Du hast eine neue Aufgabe, Christian.
Ja, finde ich auch. Ich habe auch schon das Projekt gespeichert. Ich mache das jetzt einfach jedes Mal. Nächstes Mal gebe ich mir noch so eine Announcer-Voice, weil da hatte ich jetzt nicht genug Zeit. Ich will, dass das so richtig klingt, als ob das so aus dem Madison Square Garden in meine Wohnung gebeamt.
Wenn Michael
so
Buffer nicht schon nicht noch leben würde, würde ich an eine Reinkarnation tippen.
Genau. Ja.
Mein Lieblingssatz war die Mamba aus Mainz. Großartig.
Ja. Sehr, sehr schön.
Ja, aber da ist natürlich auch die Beichte angeschlossen. Ich habe echt nichts gespielt. Es tut mir total leid. Wir haben hier so intern so ein Planungsdokument. Und dann trägt so jeder ein, was er so gespielt hat. Ich habe nur Wolfenstein Youngblood gespielt, aber auch nur eine halbe Stunde. Wieso? Da kommen wir später drauf. Aber sonst nicht so viel. Und das erste Spiel, über das wir heute Abend reden, würde ich sagen, da müssen wir erstmal. Ja, da schäme ich mich fast am meisten, dass ich nicht gespielt habe. Ich glaube, das ist vielleicht am schadesten. Und zwar Sea of Solitude.
Ist auch, glaube ich, einer der Anwärter für diesen Monat, wo viele sagen, boah, das hat mich irgendwie begeistert, dieses Spiel, oder berührt im weitesten Sinne. Ein Indie-Spiel aus Berlin von dem Berliner Studio Yomai, die sehr bayerisch klingen.
Ja, das verstehe ich nicht. Also als jemand, der in München wohnt, wie kannst du denn dein Studio da Your Mind?
Ich habe Cornelia tatsächlich gefragt, also Cornelia Gebhardt, ich habe ein Interview mit ihr gemacht diesen Monat und habe mit ihr ein bisschen über Studio und Spiel gesprochen und habe sie das direkt auch als erstes gefragt, weil ich da überhaupt nicht drüber hinwegkomme, dass das Berliner Studio Your Mind heißt, weil sie offensichtlich auch eben eher aus dem Norden kommt. Und sie hatte so erklärt, dass ihr Geschäftspartner und sie ist aus dem Norden und sagt halt ständig Jo, Jo, und der Geschäftspartner aus München oder aus Bayern, ich weiß nicht aus welcher Region, der sagt halt oft auch Jo Mai oder Mai. Und dann haben sie gesagt, das kombinieren sie zusammen, und Jo Mai bedeutet auf in irgendeiner Fremdsprache irgendwas aus dem asiatischen Bereich auch aufgehende Sonne oder aufgehendes Licht und aufgehendes Licht oder sowas. Das passt ja auch sehr gut zu Sea of Solitude, denn genau darum geht's. Wir spielen nämlich ein Mädchen in einer fantasiereichen Umgebung, und es geht im Endeffekt um die Bewältigung, also auch sehr explizit und sehr konkret um die Bewältigung verschiedener depressionsartigen Zustände. Also es ist nicht eine konkrete Geschichte von einer Person, die Depressionen verarbeitet, sondern Cornelia hat dort verschiedene Erlebnisse aus dem privaten Bereich, aus ihrem privaten Umfeld, verschiedene Situationen, in der man eben sich einsam fühlt, in der man in Depressionen vielleicht auch vertieft ist oder dort auch nicht mehr rauskommt. Das hat sie versucht, spielerisch umzusetzen mit ihrem Team. Und Sea of Solitude ist da nicht nur eine reine Metapher, sondern spricht diese Themen auch ganz konkret an und benennt diese auch. Und deswegen war das schon ein etwas ungewöhnlicherer Titel diesen Monat, weil es eben nicht nur so auf der bedeutungsschwangeren Ebene daherkommt.
Ja. Wie ist denn das so? Also ich glaube, du hast jetzt in diesem Podcast, den wir hier jetzt aufzeichnen, eine sehr, sehr schwierige Position. Weil ich habe eben gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht gespielt habe. Aber ich bin aus dem Grund ein bisschen traurig, weil ich gerne meine Vorurteile, die ich diesem Spiel gegenüber hege, entweder bestätigen oder entkräften will. Weil mein Vorurteil geht so, das ist so ein bisschen so ein Blender-Spiel, das keine keine gute Spielmechanik hat, dafür aber alles auflädt mit dieser Metaphorik. Und Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen, Kunstscheiße.
So, ja, was, ja, doch, ja, würde ich wahrscheinlich sagen. Also ich meine, der Punkt ist, wir haben vor einigen Jahren haben wir immer diskutiert darüber, dass Computerspiele nur, sagen wir mal, eine bestimmte Palette von Emotionen ansprechen. Ja, also dass sie sehr oft so Aggressivität, aber auch Befriedigung oder sowas ansprechen, aber selten halt Mitleid oder Melancholie oder Traurigkeit oder so. Und jetzt muss ich aber sagen, haben wir in den letzten 5 Jahren viele Spiele durchaus gesehen, die in diese Richtung gehen. Und nur jetzt die Tatsache, dass das so ein Spiel macht, tut es für mich jetzt nicht mehr zu etwas Besonderem machen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, vor einem halben Jahr haben wir Gris gehabt, also aus Spanien, aus Barcelona, wo es auch schon um die Verarbeitung eines psychologischen Traumas oder eines persönlichen Traumas ging. Wir hatten vor 5, 6, 7 Jahren das Spiel Papo Io, was mir eigentlich überhaupt nicht so gut gefallen hat, wo Wanda Caballero, also der damalige Game Designer, die Beziehung zu seinem alkoholkranken Vater verarbeitet hat. Also ich finde, irgendwie man ist mittlerweile schon so ein bisschen raus aus diesem Ding in meiner Wahrnehmung. Also dass man wirklich sagen kann, es sind immer nur dieselben Gefühle, es werden zu wenig persönliche Geschichten erzählt, es geht zu selten um Tabuthemen. Ich finde, davon haben wir schon in den letzten Jahren einiges gesehen. Und da muss ich mittlerweile sagen, da muss dann schon auch ein bisschen mehr in so einem Spiel passieren, als jetzt nur das Thema, das eben vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich ist. Und da wäre meine Frage, passiert das?
Jein, also an gewissen Punkten ist es sehr stark, weil da dann eben auch die erzählerische Komponente und die spielerische Komponente ineinander greifen und das auch irgendwie, das, was gezeigt wird, auch thematisiert wird, aber auch spielerisch irgendwie in den Kontext eingebunden ist. Aber im großen Teil würde ich, glaube ich, euch zustimmen, also würde ich eure Vorurteile, glaube ich, bekräftigt sehen. Es ist halt oft eben so eine Diskrepanz. Also man läuft sehr oft durch die Landschaft und hört Audioschnipseln zu, die dir was halt erzählen, was aber spielerisch überhaupt nicht aufgegriffen wird. Und es gibt dann eben auch sehr viel so Gameplay-Elemente, wo man dann denkt, oh, das muss ich jetzt eigentlich auch nur machen, damit es halt ein Spiel ist. Also da hätte ich mir tatsächlich stellenweise gewünscht, dass es eher linearer, eher narrativer ist und sich dann eben mehr auf seine Stärken konzentriert und nicht so sehr Spiel sein möchte. Und
da kann ich ein Adjektiv verwenden, das du mir beigebracht hast, Manu. Es ist zu gamey, oder?
Ich muss auch dran denken.
Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber die Gelegenheit wollte ich jetzt erlerntes Wissen.
Ja, es ist schwierig, weil es ist im Grunde schon ein Action-Adventure. Aber es hat so dadurch, dass diese Erzählkomponente dann mit drin ist, es wird immer so eingestreut. Also mir war es an vielen Stellen dann zu sehr Hörspiel und diese Gamey-Elemente, die fand ich jetzt nicht so schlimm, aber sie integrieren sich nicht so hundertprozentig. Aber dann gibt's halt wieder sehr, sehr starke Momente. Also zum Beispiel eine Stelle, die hat mich total berührt dann auch. Da geht's drum, dass sie eine Beziehung hat zu ihrem Freund, also zu ihrem Partner, die Hauptfigur. Und der Partner wird eben dargestellt als großer weißer Wolf, weil eben alles mit so Tierwesen und Metaphern und so dargestellt wird. Und in dem Moment, wo sie ihn, der flüchtet eben immer vor ihr und hat eben Depressionen und kann sich ihr gegenüber nicht öffnen. Und sie versucht halt immer mehr ihn zu greifen und will ihm aktiv helfen, aber kann das nicht und berührt ihn dann immer. Und immer wenn sie ihn berührt, bricht quasi noch mehr von ihm ab. Ja, und das sind so dann so starke Momente, wo es dann wieder gut funktioniert. Ja. Und dann gibt es halt wieder Momente, wo es dann eher ein bisschen nicht so gut funktioniert. Aber schwierig.
Aber das klingt für mich ja fast exakt wie bei Papo Hio. Also, wenn man sich erinnert, dass dieses Spiel, es ging eben um den alkoholkranken Vater, der so ein Monster war, das aber irgendwie sowohl gutmütig war, oder man hatte man hing irgendwie an diesem Monster, man musste das, glaube ich, auch füttern oder so. Und auf der anderen Seite konnte es einem aber immer wieder gefährlich werden. Also diese Ambivalenz quasi in dieser Beziehung zu dem alkoholkranken Vater war da, finde ich, spielmechanisch schön umgesetzt. Und dann hatte dieses Spiel auch seine großen Momente. Das Problem ist, dass dieses Spiel zu 97% dann dummerweise nur aus irgendeiner Schieberätselscheiße irgendwie bestand. Und um halt irgendwie sozusagen diese, ich weiß nicht, 15 Stunden da zu füllen und dann dadurch quasi diese Metapher, die in der Sache, also mit diesem Monster, finde ich, total gut funktioniert hat, dann leider irgendwie unter einem Schuttberg an blöden, überflüssigen Gamey-Elementen vergraben lag.
Ja, es ist sehr, sehr nah dran an Papo Io. Ich musste auch die ganze Zeit dran denken, auch so dieser spielerische, malerische Flair, der da drin vorherrscht. Also eben gleichzeitig so eine Fantasy-Welt zu sein. Aber der Unterschied hier ist halt, dass es sehr konkret auch eben thematisiert wird. Also die Sprecher aus dem Off sind dann ganz klar nicht die Figuren, die man im Spiel sieht, sondern eben man hört dann auch so Erinnerungsstücke aus ihrer Vergangenheit. Und das Spiel hat halt diese Komponente, dass man eben auch den Machern und die Macherin eben kennt und weiß, wie persönlich ihr das selber auch ein Anliegen war, dieses Spiel. Also dadurch gewinnt das Spiel meiner Meinung nach eher, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und Interviews und so mit ihr hört, dann gewinnt es. Aber wenn man es jetzt rein nur als Spiel betrachtet, hat es schon auch sehr starke Schwächen. Ja.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ich finde nämlich bei diesen ganzen Spielen habe ich auch, muss ich auch sagen, ein kleines Vorteil. Und zwar denke ich mir ganz oft, was wir da erleben, ist so eine Überhöhung der einzelnen persönlichen Geschichte und des einzelnen Schicksals, auch wenn es irgendwie tragisch ist und wie zum Beispiel bei That Dragon Cancer und so weiter. Also wo mir praktisch jemand sagt, das ist meine Geschichte. Und oft geht es mir dann so, dass ich dann, wenn es so super, super spezifisch ist, weniger stark connecten kann, als wenn es ein bisschen mehr lebensweltlich ist, wenn es ein bisschen abstrahierter ist, wenn es ein bisschen durchfiktionalisierter ist. Also wenn es jetzt nicht eins zu eins die Lebensgeschichte ist. Aber du würdest sagen, du konntest da total, also das hat auch dir als jemand, der jetzt nicht die Frau Gebhardt ist, auch, du konntest da connecten.
Es ist interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das aufgenommen wurde. Also für mich war es eher auf einer beobachtenden Ebene interessant, quasi zu sehen, wie andere Leute dieses Thema für sich empfinden oder eben erzählen. Weil ich persönlich jetzt so auch in meinem Umfeld recht wenig mit dem Thema zu tun hatte, war es für mich eher so interessant, wie das für jemanden sein kann oder wirkt. Ich habe dann eher so eine empathische Rolle eingenommen. Aber Cornelia Gebhardt hat eben auch ganz viel, ich habe mir auch Feedback auf Twitter und so angeschaut, also ganz, ganz, ganz viele Menschen haben da sehr, sehr viel stärker und sehr viel emotionaler und sehr viel berührter auch reagiert, auch die dann zum Beispiel sagen, ich habe selber Depressionen gehabt oder ich habe das selber erlebt in meinem familiären Umfeld und ich habe das zwar vielleicht anders wahrgenommen, nicht so sehr als Sea of Solitude oder eben auch nicht irgendwie mit dieser Metapher auf einem Meer zu schwimmen oder quasi so das Gefühl haben zu ertrinken, sondern eher als Dunkelheit oder wie auch immer, ja. Aber das ist das Interessante, dass es trotzdem, dass es so explizit eine persönliche Erfahrung ist oder eben aus einer Perspektive, das wird dann eben auch ganz konkret von der Beziehung zu den Eltern gesprochen, zu der Beziehung zu dem jüngeren Bruder und so, dass trotzdem die Leute da Bezug zu nehmen und sich selbst reflektieren können. Also ich konnte das so nicht, für mich war das eher so ein empathisches Erlebnis.
Ja, interessant.
Deswegen bin ich gespannt, wie da die Reaktionen sein werden. Also es ist sicherlich nicht das spielerische Highlight dieses Monats, aber auf jeden Fall inhaltlich eins der interessanteren Titel, glaube ich schon.
Ja, eben, ich würde auch sagen, interessanteren Titel, aber ich bleibe so ein bisschen dabei, so neu ist das jetzt halt nicht. Ne? Ja, es ist vielleicht ein bisschen neu, dass in Deutschland sowas passiert. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir da auch ein bisschen drüber hinweg kommen und sowas nicht mehr so als was Besonderes sehen, sondern eigentlich als halt eine von vielen Möglichkeiten, Spiele zu machen oder eben seine persönlichen Geschichten einen Ausdruck zu verleihen, eben im Medium Computerspiel.
Was tatsächlich neu war, dass es eben ein EA-Spiel ist mit so einem kleinen Thema und eben auch ein EA-Original aus Deutschland. Also das waren natürlich schon auch zwei Premieren, die das Spiel dann auch noch ein bisschen mehr in Fokus gerückt haben in der Presse.
Das finde ich super. Die sollen sich schön ihre Absolutionsbriefe hier kaufen.
Genau. Also. Ja, das dafür tun wir da mal bei Lootboxen
ein Auge zudrücken. Das ist so, ist ein bisschen so wie jetzt Facebook hat jetzt diese Strafe bekommen von der FCC in den USA, 5 Milliarden Dollar, was so ungefähr dem Cashflow von Facebook entspricht, den die so in so 10 Tagen oder so haben. So ungefähr, ne?
Also. Kennt ihr die Firma Tönnies, die so irgendwie einer der größten Fleischproduzenten Deutschlands. Der Präsident ist der Chef von Tönnies, der Herr Tönnies, der ist halt Chef von Schalke 04 Präsident. Und die schlachten irgendwie 1000 Milliarden Rinder so im Jahr, haben aber dann immer so einmal im Jahr irgend so einen Delfinscheiß für Kinder gemacht. Und dann so Kinder so ein Delfin streicheln durften. Ich glaube, machen sie nicht mehr. Aber so ein bisschen fühlt sich das an. Ja.
Ah, herrlich. EA Originals, die vegane Rügenwälderwurst unter den Fleisch.
Genau. Ja, genau.
Mit,
also sowas
mit Gesicht.
Ist das,
ja.
Genau.
Das nächste Spiel,
du auf die Liste gesetzt, möchte ich mal festhalten.
Habe ich auf die Liste gesetzt, ja. Und ich habe mir fest vorgenommen, das zu spielen. Ich habe sogar einen Code, und ich habe es dann ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Ich habe es nicht ausgehalten. Das nächste Spiel heißt Field of Glory Empires. Ich bin großer 4X oder Grand Strategy Fan. Ich habe jedes Paradox-Spiel gespielt. Ich liebe Europa Universalis, Crusader Kings, Civilization E. Und dann dachte ich so, hey, das Gleiche jetzt irgendwie mit dem römischen Imperium, also ein bisschen wie Imperator Rome, aber dann jetzt vielleicht nicht so verbuggt, wie Imperator Rome es auch ein bisschen ist, oder vom Gameplay irgendwie schwierig. Das wäre es jetzt. Mhm. So, und dann habe ich mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Und dann spiele ich das und ich bin so null durchgestiegen. Und die Hürde, dieses Spiel zu bewältigen, also das tut mir total leid. An solchen Dingen merkt man auch, dass Last Game Standing immer noch ein Herzensprojekt ist. Wäre es das mein Job gewesen, hätte ich mich da jetzt irgendwie 8 Stunden durchgequält. Aber so war es mir echt zu schade, weil es sieht total nett aus, aber alle Menüs sind komplett überladen. Du checkst nichts. Das Tutorial ist richtig, richtig scheiße. So, dir wird nicht erklärt, was du überhaupt machen sollst, wie du jetzt Karthago angreifen sollst, was da überhaupt passiert. Die Einheiten bewegen sich komisch. Die Runde wird abgeschlossen und plötzlich laufen die einen 3 Felder nach oben, die anderen aber nur 1. Ich habe nichts verstanden von diesem Spiel. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn tatsächlich ein Mitglied aus der Community mir da den Weg weisen könnte. Vielleicht ist es dann doch ganz geil. Deswegen habe ich gesagt, lass uns auf dieser Liste, weil es könnte ja sein, dass es Leute ganz geil finden, denn es hat immerhin also ist bei OpenCritic einen Score von nur 76. Es hat echt bei IGN, IGN Italy, aber wurscht, eine 8,4 bekommen, ne? Aber ich glaube, da steckt irgendwie ein Spiel drin, aber ich bin noch nicht rangekommen. Das ist wie so eine Muschel, die sich immer von mir verschlossen hat und ich komme nicht an die Perle ran.
Vielleicht ja der Hidden Champion diesen Monat. Mal gucken.
Ja. Also ich meine, das finde ich jetzt so, das hat ja irgendwie, glaube ich, bei Steam auch so 9 von 10 User-Bewertung oder so. Und das ist ja irgendwie so ein Phänomen, das immer wieder auftaucht, ne? Also hatten wir ja im letzten Gürtel auch schon mit They Are Billions, was irgendwie auf Steam total abgefeiert worden ist und dann halt so in der Fachpresse, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so, ist halt vielleicht einfach ein Spiel für so Feinschmecker, weißt du, die einfach dann so sich eben 8 Stunden die Zeit nehmen und dann auch nicht viel anderes brauchen und die sich eben diese Muschel halt dann aufmachen, und wenn sie dann an diesem Kern dieser Muschel sich durchgearbeitet haben und dann eben diese Perle dort sehen, diese glatt polierte, schöne Perle, an der sie sich dann eben die nächsten 8 Jahre erfreuen können. Ja. Und
habt ihr mal Warhammer gespielt? Also Warhammer 40k oder Warhammer Tabletop? Nee. Weil so stelle ich mir das ein bisschen vor. Du kaufst dir diese Figuren, ja, und dann reicht es aber nicht, nur diese Figuren zu haben. Dann brauchst du auch einen Tisch, und dann machst du direkt so ein Terrain noch drauf, und dann brauchst du noch so ein Lineal, damit du spielen kannst. Und dann geht irgendwie ein halbes Jahr ins Land, bis du mal deine Figuren angemalt hast, weil du willst, dass alles perfekt ist, und dann wird's vielleicht geil. Aber so, ich bin nicht an diesen Punkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt könnte es interessant werden.
Tja.
Ja. Ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Spiel, das auch irgendwie hier random auf der Liste steht, das niemand von uns gespielt hat, und zwar Blazing Chrome.
Ja, das ist ein Titel, den ich mir jetzt zumindest schon mal installiert habe. Blazing Chrome kann man in einem Satz erklären, es ist ein neues Contra und ein neues Metal Slug in dem Stile. Also ein Koop-Action-Arcade-Shooter im Pixel-Optik. Man läuft im Koop gemeinsam von links nach rechts und ballert alles über den Haufen, was einen in den Weg kommt. Sieht super cool aus, hat einen fantastischen im 80s Trash-Style gehaltenen Trailer, so ein Live-Action-Trailer, wo so Leute in schlechten Klamotten mit schlechten FX-Effekten dann dieses Spiel anpreisen, und allein nach diesem Trailer wusste ich, das muss ich haben. Als ich dann auch noch die Grafik in Animation gesehen habe, wusste ich, okay, das ist das perfekte Koop-Spiel, wenn mal wieder hier jemand zu Besuch kommt, mit dem ich mich vor die Switch aufs Sofa setzen kann und Blazing Chrome durchzuspielen. Ich habe es noch vor zu verkasten bei uns auch im Podcast, werde ich auf jeden Fall spielen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, wenn man so auf so Sachen wie Contra steht, kann man das blind kaufen. Das sieht fantastisch aus.
Ich glaube auch, dass es interessant ist. Vor allen Dingen hätte ich auch mal wieder Bock auf so ein Spiel, was man einfach was sehr, sehr...
Kannst du mal wieder in den falschen Zug steigen und in Freiburg aussteigen, und dann spielen wir das.
Ja.
Ja, das sieht wirklich geil aus. Das sieht ein bisschen dumm aus.
Ja.
Aber das macht, mit Absicht. Das macht ja nichts. Nichts.
Ich glaube, es ist ganz hoch auf deiner Skala. So dumm, aber geil.
Ja, auch geiles Podcast-Spiel, glaube ich. Ne? Mhm, also absolut. Kannst halt reinmachen und zack, fertig. Wirst nicht von lästigen Zwischensequenzen oder Tonaufnahmegeräten oder was so unterbrochen. Das ist geil.
Ich glaube, fürs nächste Spiel sind wir alle drei nicht so wirklich die Zielgruppe, habe ich so das Gefühl. Aber es hat eine riesen Fanbase, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen zum Voten.
Ja, das weiß ich nicht. Also wir reden jetzt über Dragon Quest Builders 2. Ich weiß, also ich kann nur beschreiben, was beim letzten Mal passiert ist. Beim letzten Dragon Quest Builders, das rausgekommen, also das erste, war das praktisch so, dieses Spiel kommt raus und ich schaue mir das an und denke mir, ah komm, das ist nichts für mich. Aber plötzlich fangen Leute um mich herum, die ich sehr, sehr schätze, an dieses Spiel zu spielen und finden es halt das geilste Ding seit geschnitten Brot. Und denke ich mir nur, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber das ist jetzt wieder so ein Fall. Ich glaube, wenn Dragon Quest Builders bei mir in irgendeinem Abo-Dienst oder so drin wäre, hätte ich das schon längst mal ausprobiert und schon längst gespielt. Aber das ist so ein Ding, da würde ich jetzt mich gerade nicht trauen, einfach mal aus Bock 50 Euro für hinzulegen, in der Gefahr, dass es mir dann nicht gefällt.
Es ist halt eine geile Mischung aus diesem Minecraft-Suchtprinzip, dass man irgendwie Dinge baut und craftet, aber das, was mir bei Minecraft halt immer gefehlt hat, ist, dass man das mit irgendeiner Motivation macht. Also man muss sich ja immer selber Projekte suchen bei Minecraft und solchen ähnlichen Spielen. Und das gepaart mit dem Fantasy-Setting, mit diesem charmanten Look eines Dragon Quest-Rollenspiels, und die verbinden das halt mit Aufgaben, also mit To-Dos, dass du eben auch eine Kampagne hast und du baust aus mit Motiv sozusagen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Hat mir zumindest Micha gesagt, der das gerade intensiv spielt. Bei uns läuft die Folge am Freitag mit dem Spiel, aber ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Micha ist total begeistert.
Ja. Also ich bin ja ein bisschen so wie du, Manu. Also ich brauche diese Geschmacksverstärker, ich brauche solche Ziele auch. Und auch mir wurde dieses Spiel wärmstens empfohlen. Da geht es mir aber dann wie Christian. Also das ist so, wenn das im Sale für 20 Euro ist, dann schlage ich vielleicht zu, aber jetzt ist es mir zu teuer. Ich habe aber natürlich dann noch das persönliche Problem, dass ich Crafting halt nicht so geil finde. Also es ist, sagen wir mal, so eine Mechanik, die, wenn sie optional da ist, gut, dann ist sie halt optionaler, dann muss ich sie nicht beachten. Aber es ist halt eine Mechanik, die ich nicht besonders gerne mag. Also mich nervt das, wenn dann irgendwas fehlt und dann muss ich das suchen und ach Gott und so. Ich finde das alles irgendwie lästig. Ich halte Crafting für eine Mechanik, die sich irgendwie geil ver-YouTuben und vertwitchen lässt, aber für mich ist das irgendwie nichts. Und so groß ich irgendwie die, so genial ich irgendwie das Spiel Minecraft auch finde, ich kann irgendwie diesem Spiel nicht verzeihen, dass es Crafting groß gemacht hat. Und
aber Crafting ist schon fast
wieder vorbei. Dem Macher verzeih ich noch eher seine protzige Villa mit den 8 Kinosälen in Beverly Hills, als dass er Crafting groß
gemacht
hat. Ja,
und wahrscheinlich irgendwelche Alt-Right-Sprüche
auf
Twitter. Die verzeiht man
ja
auch nicht so gern, ne?
Ja, aber die verzeih ich ihm nicht so sehr. Also da darf er gerne nochmal Crafting groß machen. Im Tausch, das wäre mein Angebot, ja. Aber okay.
Also, aber Crafting ist doch eigentlich schon fast wieder vorbei, oder?
Ich glaube, so reines Crafting ist einigermaßen vorbei, oder? Aber man trifft halt die Mechanik sehr oft. Okay, meistens ist sie dann halt wurscht. Aber da ist sie ja irgendwie schon, also so wie ich das verstehe, das ist ja ein Genre-Mix, da ist sie ja schon konstitutiv.
Die gehört hier zum Grundprinzip dazu, sonst kommst du nicht weiter.
Ja. Eben, und das ist halt so, das schreckt mich
aber
da
so,
halt ab.
Aber das kann dadurch auch wieder interessanter wirken, weil es dann vielleicht nicht mehr so sehr sich
nach Crafting anfühlt. Genau, ich meine, das sind ja Vorurteile. Ja. Also ich meine, wir reden hier, glaube ich, alle so ein bisschen über unsere Vorurteile, die wir diesem Spiel gegenüber haben. Aber was soll man denn machen, ja? Also.
Gut, wir hören uns einfach die Folge vom Micha an und dann wissen wir Bescheid.
Beim nächsten Spiel bin ich total fasziniert davon, dass ausgerechnet dort das X bei Christian Schiffer steht. Und zwar
bei dem Azi-Fazi-Scheiß des Monats.
Etherborn. Christian, du hast Etherborn gespielt.
Also, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Ich sollte für den Deutschlandfunk ein Spiel besprechen und eigentlich war ausgemacht, dass ich, oh Gott, irgendwie auch so aus Deutschland, geht zum Tiere, der Eternal, die
so,
Eternal
ja,
irgendwas
ja,
mache.
Das war schon wieder verschoben wurde, gell?
Genau, und der Witz war, und falls hier Game Designer zuhören, das bitte nicht machen. Also ich hatte ein Muster angefragt und hatte dann nichts gehört. Und dann rückte dieser Tag näher, wo ich diesen Beitrag dann langsam mal angehen musste. Und hatte mich halt gewundert. Und dann gab es nirgendwo so richtige Informationen dazu, dass es verschoben wird. Und dann ist halt die Redaktion, die will irgendwie diesen Beitrag haben. Du weißt überhaupt nicht, was irgendwie los ist. Und erst nachdem ich dort angerufen habe, dann quasi am Telefon, hat mir dann irgendjemand gesagt,
wir reden von Lost Ember übrigens, gell? Das meinst
du? Genau, Lost Ember. Das ist mir schon mal passiert dieses Jahr mit diesem Neocab, also dieses Taxispielen. Das ist halt immer so Indie-Studios, klar, die haben auch irgendwie was anderes zu tun, nicht so viel Personal. Aber das bringt einen wirklich in Schwierigkeiten. Und bei mir hat das zu entsetzlichen Konsequenzen geführt, weil ich musste irgendwas abgeben. Und dann habe ich mit der Redaktion ausgemacht, okay, was erscheint denn noch für ein Spiel? Es erscheint dieses Etherborn. Und dieses Etherborn kombiniert alles, was ich nicht mag. Es ist so ein Seidenschal-Scheiße. Also, weißt du, so ein Artifazi-Spiel mit so einer total transparenten Figur, die da irgendwie in so einer pastellfarbenen Welt zu so irgendwie total sanfter Musik irgendwie durch so diese schöne Welt hüpft und so. Und das ist so das Erste, was ich mittlerweile total prätentiös finde. Also ihr kennt ja meine Meinung zu Journey zum Beispiel. Und dann kommt das Zweite, Crafting, was ich noch mehr hasse. Also Puzzeln. Das Einzige, was ich vielleicht noch mehr hasse als Crafting in Spielen, sind Rätsel. Ich bin jemand, der irgendwie, hey, ich spiele gerade Mario und Rabbids. Das ist ein schönes Spiel, aber wer hat sich irgendwie ausgedacht, da diese Schieberätsel-Scheiße einzubauen? Ich bin auch jemand, der es nicht erträgt. Also keine Ahnung, wie hieß denn dieses Kartenspiel Gwent, ja? Wo es dann halt plötzlich zwar optional, aber nur so halb optional, weil du dann halt Vorteile bekommen hast, halt irgendwelche Rätseldinge drin sind, ja. Oder ich bin auch jemand, der irgendwie, wenn er halt so ein Rollenspiel hat und da ist irgend so ein Rätsel, zack, fertig, YouTube an und ich halte mich damit nicht auf. Also ich bin einfach niemand, der gerne knobelt. Und dieses Edderborn ist halt nur, das ist halt ein Knobelspiel, ja, mit halt diesen ganzen Sachen. Und ich musste es dann auch noch spielen zum Zeitpunkt, wo es ja noch nicht mal YouTube-Videos dazu gab.
Hier ist immer das Beste, ja.
Ich war zurückgeworfen auf das Jahr 1991, wo ich irgendwelche Adventure-Spiele spielen musste. Und wenn ich nicht weitergekommen bin, dann kam ich halt nicht weiter. Mhm. Ja, dann hattest du vielleicht irgendwelche Schulkameraden, die dasselbe Spiel gespielt haben, die dir vielleicht helfen konnten, die du angerufen hast. Aber du bist halt einfach nicht weitergekommen, wenn es nicht irgendwo ein Lösungsheft, das du überteuert irgendwie kaufen musstest, ja. Und was dir dann den Spaß ruiniert hat, weil du dann das ganze scheiß Lösungsheft durchgelesen hast.
Und jetzt kommt ja der große Twist und du findest es richtig gut, oder?
Nein. Okay. Der Twist ist natürlich, dass das vielleicht für manche Leute, ich habe das ja auch in meinem Instagram-Ding, habe ich es, glaube ich, 7,0 gegeben, weil ich es schon okay fand und ich natürlich dann irgendwie ein bisschen konziliant war. Und da muss ich sagen, da hat es so ein bisschen den Barcelona-Faktor, weil es ist wieder mal ein Spiel aus Barcelona, das wir halt schon bei Chris hatten. Und ich mag die Stadt und insofern so 2,0 Punkte, weil es aus Barcelona kommt, fertig. Aber im Prinzip muss ich natürlich auch so konziliant sein und sagen, okay, es ist für Fans, es ist halt nicht für mich gemacht, weil es dummerweise einfach die Sachen verbindet, die ich an Spielen nicht besonders schätze. Kann man dem Spiel aber auch keinen Vorwurf machen. Es ist, soweit ich das beurteilen kann, ein schönes Rätselspiel und ein gut gemachtes Rätselspiel mit einer interessanten Mechanik, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es geht halt um die Schwerkraft und so weiter und so fort. Das ist so Schwerkrafträtsel. Und wer sowas mag, der wird damit wahrscheinlich seinen Spaß haben. 7,0, auf Wiedersehen.
Sehr schön. Ja. Also ich glaube, es ist kein Anwärter für den Gürtel, aber mich hat es zumindest angesprochen, weil ich eben Puzzle Games, die so ein bisschen, das hat ja so einen Escher-mäßigen Touch auch, oder? Ja, also MC Escher, dass man eben so hüpft und dann ändert sich die Gravitation und dann dreht sich alles und man läuft auf Plattformen, wo man eigentlich sonst nicht laufen könnte.
Ja, und man hat und, schon ziemlich oft so diesen Aha-Effekt. Ne? Ja. Also wenn dann plötzlich der Groschen fällt und man sich denkt, okay, aber bei mir ist es halt so, ich bin halt einfach, bis ich diesen Aha-Effekt habe und so sehr ich mich auch dann drüber freue, davor ist halt bei mir eine halbe Stunde Frust angesagt. Und das kann einfach so der geilste Aha-Effekt bei mir dann leider nicht aufwiegen.
Wie ist denn das eigentlich, wird man irgendwann weniger transparent? Man ist ja so eine transparente Figur, wo man Herz, Lungen und so.
Hat das eine Bedeutung,
dass man so aussieht? Es hat auch eine Story. Ich meine, das ist dann halt auch so dieses Ding, du tust dich diese halbtransparenten Figur durch diese Welt laufen und immer wenn du was schaffst, ertönt dann so eine zarte Frauenstimme, die dann irgendwie sowas Dalai-Blabla-mäßiges säuselt und irgendwie, wenn du das Spiel stoppst, dann steht da nicht irgendwie zurück zum Spiel, sondern steht so da zurück zum Baum des Lebens.
Oh mein Gott. Das finde ich ja sogar ich, das finde ich ja sogar dann, ich too much, ehrlich gesagt.
Und das ist halt für mich sorry, es ist halt leider ein bisschen Achtsamkeitsscheiße, ja. Und ich bin da jetzt sehr gemein, aber andere Menschen sind auch zu den Spielen gemein, die ich gerne mag. Insofern,
vielleicht also, hättest du
Spaß damit hat, soll ihn haben, aber nicht my cup of tea.
Ja. Vielleicht hättest du Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order spielen sollen. Das wäre vielleicht mehr dein cup of tea gewesen. Bisschen brawlen mit Superhelden. Also wir hätten zumindest keine unterschwelligen Botschaften oder sowas oder zurück zum Lebensbaum oder so bekommen.
Ich habe das ehrlich gesagt, dazu habe ich überhaupt mich gar nicht beschäftigt. Ist das so ein Brawler?
Es ist ein komplett reiner Brawler. Ich habe den nur auf der
Bestes Genre, das Computerspiele jemals hervorgebracht
haben. Blazing Chrome und Marvel Ultimate Alliance. Mehr muss man auch diesen Monat eigentlich gar nicht spielen. Ich habe es nur angespielt bis jetzt auf der Nintendo Präsentation. Die hatten das auf der E3 eben gezeigt. Das ist nämlich ein exklusives Switch-Spiel, was mich tatsächlich sehr gewundert hat. Ja. Er kommt nur für die Switch raus und wird eben dann von Nintendo finanziert und gepublished. Dort habe ich es angespielt und das war halt genau das, was man erwartet. Du suchst dir einen von X Kämpfern aus, von Spider-Man bis hin zu Black Spider-Man bis zu Ash, wie heißt er denn? Gwen. Also ganz viele so auch Charaktere, die man dann eher aus den Comics oder so kennt, die noch nicht verfilmt wurden. Aber natürlich auch die Bekannten von Iron Man über, was weiß ich, Black Widow und so weiter. Suchst dir immer einen aus und spielst dann im Idealfall im Vierer-Koop und klopfst halt die Bösewichter um die Ecke. Geht dann halt ein bisschen durch New York, ein bisschen durch die verschiedenen Settings und findest dann halt immer wieder neue Charaktere, die du dann freischaltest. Kannst dann auch immer an jedem Speicherpunkt wechseln und halt original so klassische Brawler-Action wie früher Double Dragon. Du schaust so von schräg oben, hat natürlich ein paar modernere Spielereien, dass du dann halt auch Kameraflüge hast und so weiter. Aber wenn man hirnlose Marvel-Action will, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige.
Scheiße, es klingt arschgeil.
Boah, mir läuft der Speichel im Mund.
Ich finde es halt nur schade, dass es nur für die Switch kommt, weil technisch ist es halt da auch immer ein bisschen limitiert. Also es hat schon nicht so eine ideale Framerate, was mich ja dann auch erzählt hat.
Was ich ja auch total geil finde, wenn man sich ja so mal die Sachen anschaut, die von dem Spiel veröffentlicht wurden, Stills und so weiter, die ganzen Kostüme und Designs, die sind schon sehr, sehr cool. Also kein Vergleich jetzt zu diesem Square Enix Marvel-Spiel, was jetzt da bald kommt, ja, wo alle ein bisschen off aussehen. Hier sind sie auch nicht aus wie im Film, aber trotzdem noch sind es ähnliche Kostüme wie im MCU.
Ja, und halt voll nach Comic. Ich finde, das hat halt richtig Comic.
Was ich schon mal cool finde.
Ja. Find's geil.
Das sieht cool aus. Wenn das mal weniger als 51,99 € kostet, werde ich mir das holen.
Geht mir auch so, ja.
Das ist geil.
Wie gesagt, haben wir schon ein zweites Spiel, Christian, für wenn du mal in Freiburg aussteigst. Können wir dann noch die Black Order durchkloppen.
Ja, sehr, sehr gern. Also wir werden auch eine Sonderfolge jetzt noch zu machen zu bester Game-Streaming-Dienst. Ich bin jetzt seit kurzem Xbox One Game Pass oder Microsoft Game Pass Abonnent.
Auf der Xbox oder am PC?
Pass auf. Yeah. Ich habe auf dem PC angefangen nach der E3 und dachte so, okay, das probierst du jetzt mal aus. Und dann habe ich mich da durchgeklickt und dachte so, scheiße, ist eigentlich schon arschgeil. Und dann war ich so plötzlich ganz klassisches Ding, Netzwerkeffekt, das, was Microsoft will. Ich habe mir jetzt am Wochenende eine Xbox gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Deswegen kann ich auch nicht so viel spielen, weil ich muss gerade Sachen nachholen wie Quantum Break. Ich habe diesen Monat Quantum Break gespielt. Ich spiele jetzt nochmal Alien Isolation und Fable schaue ich mir noch an und die ganzen Rare-Sachen und so. Also ich bin gerade irgendwie tatsächlich in meinem Game Pass gefangen und denke jetzt bei jeder Kaufentscheidung, würde ich das spielen, wenn es in Game Pass kommt, würde ich es spielen, ansonsten vielleicht nein. So, das ist jetzt so mein neues Raster und ich finde es total krass, wie schnell sich da meine Parameter im Kopf verschoben haben.
Naja. Ja, verstehe ich, aber weil ich kaufe mir so oft irgendwas, was ich dann nicht geil finde, weißt du? Also ich sehne mich nach so einem Ding, wo ich unfallfrei Sachen ausprobieren kann.
Vielleicht sollten wir den Wer hat den Gürtel 1997 Edition irgendwie machen und dann einfach, weißt du, so euch die Zeit geben, dass wir immer das beste Spiel des Monats von vor 5 Jahren oder so küren.
Ja, ja, aber das ist ja echt.
Das ist eine sehr gute Idee.
Also, ich meine, ich liebe dieses Format, aber es ist auch echt, es zwingt einen natürlich immer so ein bisschen dazu, aktuelle Sachen zu spielen. Und ich meine, wie gesagt, jetzt spiele ich gerade Mario Rabbids, was ich einfach gerne nachholen wollte. Und ich habe Prey diesen Monat nachgeholt. Ja?
Oh ja.
Was für ein tolles Spiel, weil das halt irgendwie reduziert war, beziehungsweise es gab so eine Demo auf der PlayStation, konnte es halt kostenlos spielen und dann beschäftigt dich das halt 2 Wochen. Und ja, aber mein Gott, man muss halt seine Lücken auch schließen. Ja. Und ja, das führt dann halt dazu, dass man dann halt weniger Zeit
aber für Adderborn. Aber er hat ja auch was Aktuelles so gespielt. Hat, ja? Genau.
Genau, jetzt kommen wir.
Genau.
Pièce de Résistance, Wolfenstein Youngblood. Christian, du hast es jetzt schon durch?
Also bitte. Nee, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Wir haben jetzt mehrere Tage geschrieben.
Ich habe auch nicht vor, es durchzuspielen.
Du hast gesagt, es wird besser hinten raus und so. Ich dachte, du wärst schon fast durch.
Naja, ich habe gesagt, es wird besser, nachdem man diesen scheiß Zeppelin. Hey, der Zeppelin in Indiana Jones 3 war geiler als der in Wolfenstein Youngblood. Sorry. Danach findest du ein bisschen geiler, wenn sich halt diese Welt, wenn du diese Welt das erste Mal siehst und ein bisschen siehst, was halt das Spiel für Möglichkeiten
offenhält. Zeppelin aber ist doch das erste richtig, Level.
Ja.
Wie lange hast du denn am ersten Level gesessen?
Ewig. Naja, so ein kleines, man muss ja dann irgendwie hochspringen in diesem Aufzug. Ich habe den Pfeil übersehen, bin da ewig. Ja, aber nicht nur ich, sondern das ist ja ein Koop-Spiel. Ich war, muss ich ja sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich super müde, hatte einen langen Tag. Dann setze ich mich davor, Ich wollte es eigentlich irgendwie alleine spielen, aber die Funktion ist ja ein bisschen versteckt. Da musst du ja so hosten und dann irgendwie ohne irgendwas und so. Dann habe ich es halt im Koop mit irgendeinem unbekannten Typen gespielt. Wir haben uns beide ziemlich angestellt und waren ewig in diesem Scheiß.
Aber ich möchte mal ganz kurz einhaken. Also wenn ihr mich vor 4 Wochen gefragt hättet, was hätte nächsten Monat Chancen, Anno zu schlagen? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass Wolfenstein Youngblood der heißeste Kandidat wird, weil die Vorgängerspiele, die waren doch fantastisch. Mhm. Also ich finde, New Colossus war gut, das Wolfenstein New Order war gut, dieser kleine Spin-off war nicht so toll, dieses Blood irgendwas, Youngblood oder, nee, das hieß nicht Youngblood, wie hieß das, First Blood oder sowas, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich fand die 2 Hauptteile richtig, richtig gut und ich bin jetzt völlig baff, ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber wie haben die das denn geschafft, dass Wolfenstein Youngblood jetzt so in den Fleischwolf gedreht wird in der Presse und von der Kritik?
Ja, ich weiß also ich nicht, kann Fleischwolf... Ja. Also würdet ihr so weit gehen?
Ja, schon. Ich glaube, ich muss erstmal erzählen, worum es geht. Also es ist praktisch das Sequel zu Wolfenstein 2. Ich vergesse mal, wie der zweite hieß. New Order oder
New Colossus.
Genau. Das Sequel, das aber 18 Jahre später spielt als der zweite Teil. Spielt praktisch jetzt in den 80ern. Und das... Da fangen schon meine Sachen an, wo ich echt ein bisschen ausgestiegen bin, weil ich mir dachte, ist jetzt irgendwie, es kommt ja noch ein Wolfenstein 3, nimmt das jetzt praktisch schon das Ende vom dritten Wolfenstein voraus, weil in der ersten Sequenz, wenn du irgendwie dann mal diesen Zeppelin geschafft hast, siehst du so, wie die überhaupt auf diesen Zeppelin mehr oder weniger gekommen sind und merkst dann, okay, irgendwie die USA haben die Nazis aus dem Land gejagt und das FBI ist jetzt irgendwie wieder etabliert und die Nazis sind praktisch nur noch in Europa, was ja irgendwie, oder war das schon am Ende vom zweiten Teil? Ich bin total verstört gewesen davon, dass das irgendwie so spät spielt, aber wurscht. Auf jeden Fall spielt man die beiden Töchter von BJ Blazkowicz, Jen und den Namen der anderen habe ich vergessen. Das sind 2 Zwillinge, die werden geboren ja im zweiten Wolfenstein. Die sind auf der Suche nach ihrem Vater, der sich nach Paris abgesetzt hat, um dort in geheimer Mission irgendwelche Nazis zu töten. Und die beiden Mädels sind so, lass auch nach Paris gehen, um Nazis zu schlachten. Und klauen einen Helikopter und fahren nach Paris, um Nazis umzubringen. Und das ist so mehr oder weniger die Story. Und jetzt kommen wir zum Verhackstückel-Teil, weil das Spiel ist keine stringente Singleplayer-Erfahrung, wie es die beiden anderen waren, sondern nimmt den Gameplay-Loop, dass man irgendwie auf Nazis schießt, dann Munitionskisten aufsammelt und Health-Tags aufsammelt und weiter auf Nazis schießt und strickt darum eine sehr, sehr, sehr dünne Story und hat auch eine sehr, sehr dünne Welt. Das ist das, was mir an den ersten beiden Wolfenstein-Teilen am besten gefallen hat, einfach da durchzulaufen und so diese kleinen Dinge zu entdecken. Also zum Beispiel alle Schallplatten, wo berühmte Popsongs auf Deutsch gecovert wurden. Das ist so fantastisch. Ich habe stundenlang damit verbracht, Poster anzuschauen. Propaganda-Poster, Band-Poster. Sie haben jetzt, das habe ich auch nicht verstanden, wenn die Nazis drauf wechseln, sie haben irgendwie in ihrem Kinderzimmer die beiden Teenager einen Poster von Prince. Es ist nicht Purple Rain, sondern Pink Mist. Und dann ist da irgendwie so ein ganz klar, so ein Deutscher irgendwie mit so einem Schnauzer. Keine Ahnung. Also es gibt solche Details schon noch, aber viel, viel, viel seltener als, also zumindest in der Dreiviertelstunde, die ich gespielt habe, weil dann habe ich sie bei Steam wieder zurückgegeben, weil es mir zu dumm war. Viel, viel seltener als gedacht. Und jetzt kommen wir dahin, warum ich es zurückgegeben habe. Ich finde es super, super schwierig. Man hat immer nur 2 Waffen. Die Gegner, es ist nicht klar, wie man die Rüstung der Gegner am besten wegschießt.
Das hab ich auch nicht verstanden, tatsächlich.
Also, wie das genau funktionieren soll, ich halte einfach die ganze Zeit nur drauf. Die fressen Patronen ohne Ende. Es macht total wenig Spaß, da die ganze Zeit nur drauf zu halten und tatsächlich dadurch, dass das irgendwie Pflicht-Koop ist, weil ich habe diese dieses Ding auch nicht gefunden, wie man plötzlich alleine spielen kann. Dadurch, dass das Pflichtkoop ist, habe ich auch immer den Eindruck gehabt, auch wenn ich jetzt die Welt entdecken könnte, würde ich es nicht wollen, weil der andere will ja weiter und der andere genau. will nach Hause.
So, also, das ist so nervig. Du wirst ja gehetzt einfach. Das war bei uns halt, das war bei mir auch so, also und das ist halt einfach echt nervig, ja. Also ich fand die Welt schon, also ich finde so diesen Nazi, also Nazi-Alternativwelt-Ambiente, das stimmt für mich schon. Also so diese Gegner, so Wurstwurm, Elite Hans, der Siegturm. Ja, auch am Anfang, wo ja dann gleich irgendwie diese Tetris-Version Ziegelturm kommt oder dieser irgendwie einer der ersten gepanzerten Gegner, die du auf die du triffst, ist ja der Diesel-Maschinensoldat. Also dass da immer alles Diesel ist. Also es ist grundsätzlich alles scheiß Diesel. Alles wird so nicht Diesel betrieben. Das finde ich schon toll. Und ich meine, und dann diese Musik, in dem Zeppelin am Anfang auch, so diese geile deutsche New Wave, Blixer, bargeldmäßige Musik. Das ist so großartig. Ja, Christian,
das habe ich nämlich nicht mitgekriegt. Ich habe so den Eindruck gehabt, da hat irgendjemand bei mir eine Cutscene weggedrückt oder keine Ahnung. Ich bin da plötzlich, ich stehe in diesem Zeppelin und es wird um mich rum geballert und ich habe keine Chance, mich da umzuschauen, weil es muss dann irgendwie natürlich noch der General erledigt werden oder so. Also es ging mir alles viel zu schnell. Vielleicht war es auch einfach ein Fehler oder so, aber es war irgendwie...
Also du kannst dich ja umschauen in einem Zeppelin, aber ich meine, es ist natürlich einfach, dadurch, dass es so ein Koop-Ding ist, gibt es halt immer diesen Druck. Also ich fand das... Irgendwie ist ein Scheiß, irgendwie ist vielleicht auch das nicht irgendwie mein Genre. Also später habe ich es dann eben alleine gespielt mit so KI, dann ist halt wird halt von der KI gesteuert, was halt nicht so optimal ist, weil die KI auch nicht optimal ist. Und da kannst du dir das dann alles anschauen, dann kannst du dich auch in diesen Kinosaal irgendwie mal reinsetzen und dir da die Musik anhören und so. Ja. Und das ist schon ganz geil, also so diese 80er Jahre New Wave, deutscher New Wave. Sound, das ist halt super, so ein bisschen wie Fraktus, weißt du? So.
Ach ja.
Nee, ich würde es deswegen auch nicht ganz durch den Fleischwolf drehen, sondern die Wertungen, die ich so gesehen habe, die sich alle so in den 70er-Bereich bewegen, das ist das, was ich auch, wo ich das auch sehe. Also es ist jetzt für mich nicht irgendwie total scheiße, es ist aber ein qualitativer Abfall im Rahmen der Serie. Und es ist auf keinen Fall für mich ein Anwärter auf den Gürtel. Und ich muss auch sagen, ich mochte auch die zwei Mädels. Also die würde ich gerne öfter sehen, aber dann bitte in einem besseren Spiel.
Ich fand die leider ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand die schon sympathisch, aber dieser Wunsch auf so eine sehr, sehr pubertäre Art, jetzt Nazis umzubringen und einen Massenmord in Europa zu verüben, so diese kindliche Freude darauf, fand ich irgendwie unpassend. Also bei BJ Blazkowicz, dem wirklich zu übel mitgespielt wurde, kann ich die Motivation, Nazis zu killen, sehr, sehr gut verstehen. Bei seinen Töchtern so halb.
Ja. Na gut, sehr schade. Aber ich werde es mir vielleicht trotzdem nochmal angucken. Ich glaube, irgendwie will ich das jetzt.
Mach das, wenn es im Game Pass ist.
Ich habe mir währenddessen Cyberpilot angeschaut. Das ist auch ein Wolfenstein-Titel. Der zweite, der am gleichen Tag rauskam, ein Spin-off, wie Youngblood auch, aber ein PSVR, nee, nicht ein PSVR, sondern ein VR-exklusives Spiel für PSVR, aber auch für PC, für HTC Vive, Oculus und Windows Mixed Reality. Ist aber eben rein in VR spielbar. Spielt auch im gleichen Setting, also auch in Paris der 80er Jahre im fiktiven, in diesem Was-wäre-wenn-Setting, in dem kurz vor Youngblood soll das wohl spielen. Und die Prämisse ist richtig cool. Also man spielt einen Soldaten, der hinter feindlichen Linien eingeschleust wird von der französischen Resistance, um dort als Cyberpilot die gegnerischen Maschinen zu hacken. Also man kennt die ja aus dem Hauptspielen, den Panzerhund oder eben diese große Zitadelle, die dann mit Raketensalven und so schießt. Da hat man ja auch in New Colossus gegen gespielt als Blazkowicz. Und in die hackt man sich ein. Also man sitzt in so einem großen Turm, da ist dann so ein Kontrollzentrum und wir spielen also einen Menschen, der per VR sich in Maschinen hackt und schauen dazu selber in VR da rein. Versteht ihr, was ich meine? Also wir spielen VR in VR. Und wir sind da an den Stuhl gefesselt und übernehmen dann verschiedene Maschinen, also diesen Panzerhund, eine Drohne und diesen großen Kolossus und ballern dann eben innerhalb oder hinter den feindlichen Linien direkt in Paris attackieren wir dann quasi die Nazis direkt mit ihren eigenen Waffen. Und die Idee klingt ja fantastisch, macht dann auch einigermaßen Spaß, aber gerade als es losgeht, als man denkt, bin ich richtig drin, ich habe jetzt alle drei Tutorial-Level gespielt, ich weiß jetzt, wie der Panzerhund sich mit seiner Feuerlanze lenkt, ich weiß, wie der große Mech-Warrior sich steuert und wie die Drohne sich steuert, dann hat man eine Mission, mit der man alle drei hin und her wechselt und dann ist das Spiel aus. Es ist einfach nur vier Missionen. Du hast drei Missionen jeweils für jeden Mech. Dann hast du eine gemeinsame und dann ist Schluss. Nach einer Stunde war ich mit dem Ding durch. Ja. Es ist einfach nur eine Tech-Demo. Es kostet nur 20 Euro. Also geht ja dann gerade noch. Aber du kannst es quasi innerhalb der 2 Stunden Zeitspanne locker zurückgeben. Da hast du es zweimal durchgespielt in der Zeit. Das ist echt sehr traurig. Und halt null spielerische Abwechslung. Also du hast wirklich das Gefühl, du hast jetzt das Tutorial gemeistert. Wahrscheinlich habe ich kürzer gebraucht als du im Zeppelin, Christian. Ist echt schade. Also da hat man wirklich so das Gefühl, so Bethesda hat gesagt, Wahnsinn, wir wollen mal was mit VR machen, hier habt ihr ein bisschen Kohle. Und dann irgendwann so den Geldhahn zugedreht, so macht mal damit was. Also mehr muss es gar nicht sein.
Also so sehr ich Bethesda Studios mag, also Bethesda als Publisher trifft die letzten Jahre fragwürdige Entscheidungen
manchmal. Ich frage mich echt, warum sie überhaupt Geld da reingesteckt haben. Also wenn sie es schon ankündigen als separates Spiel, das hat wirklich auch eine ganz nette kurze Geschichte, es kommt dann auch so ein kleiner Twist noch, passt wirklich auch gut in das Universum und es ist ja auch geil, so einen Wolfenstein-Titel komplett nur für VR zu machen. Und die Ideen sind ja alle da. Also das Anstrengendste war ja schon, dieses Spiel überhaupt quasi so diese Grundlagen zu schaffen. Jetzt hätten sie eigentlich nur noch Missionen reinfüttern müssen, weil es hätte ja gereicht, wenn man jetzt da noch 2-3 Stunden mehr irgendwie rumgeballert hätte in VR. Da sind die Leute ja auch recht genügsam. Hauptsache es ist halt VR und steuert sich gut. Du hast völlig freie Bewegungsfreiheit, du hast coole Level, aber da ist einfach nichts. Du läufst dahin, nietest die über den Haufen und dann ist die Mission vorbei. Also das ist echt ein Witz. Total enttäuschend.
Das klingt danach, als ob es eigentlich als Marketing-Gag hätte rauskommen sollen zum Youngblood, aber dann sind die Entwicklungskosten von dem Ding so in die Höhe gestiegen. Okay, die Kunden
müssen irgendwie wieder. Das verkaufen wir für
20. Ah, stellst du 20 Euro. Ja, fuck it.
Hätten sie es wenigstens 3 Stunden gemacht, dass man es nicht mehr umtauschen kann. Sehr, sehr schade. Sehr schade.
Wahnsinn.
Ja. Naja.
Kommen wir zum letzten Spiel für die heutige Sendung. Und zwar Fire Emblem Three Houses. Das hat niemand von uns gespielt.
Ich werde es aber spielen. Also das ist mein heißer Kandidat. Ich glaube, das wird auch eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, bevor ich es auch nur eine Sekunde gespielt habe. Ich fliege jetzt in die USA und das werde ich jetzt während der Flugzeit, glaube ich, nonstop spielen. Und ich werde nächsten Monat berichten, wie es war. Ich habe sehr hohe Erwartungen. Die Rezensionen sind auch bis jetzt sehr gut. Ich mag die Fire Emblem-Serie unheimlich gerne. Also Rundenstrategie ist genau mein Ding. Dann so ein bisschen dieses japanische Dating-Sim mag ich eigentlich gar nicht. Aber bei Fire Emblem gefällt mir das irgendwie mal ganz gut. Soll wohl ein bisschen mehr wie Persona diesmal sein. Und mir geht es aber hauptsächlich eben darum, dass es sehr viele, sehr lange epische Schlachten hat, bei denen man eben so Figuren aufs Feld führt und die dann über mehrere Epochen oder mehrere Generationen irgendwie pflegt und hegt und ausbildet. Habe ich mega Bock drauf, aber es kam jetzt auch just erst raus. Also heute eben zu bewerten, wäre auch schwierig gewesen. Ja. Ist gar nicht so euer Ding, oder?
Doch, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, weil dieser Storyplot, da habe ich ein bisschen Sorge. Also ich meine, der von mir sehr geschätzte Eike Kramer von 4Players, was denn?
Nichts, ich dachte, du sagst es Jörg Löwe. Ich dachte, jetzt kommt der Jörg. Okay, alles klar.
Nee, Jörg Löwe ist natürlich Wahnsinn und Eike Kramer mag ich aber auch. Der hat ihm ja bei 4Players nur 82 gegeben und diese Story, also vor allem sich beschwert, dass die Story so und die Dialoge, dass die so banal wären und so. Und ich hasse nichts mehr, als wenn quasi ich Dialoge wegklicken muss, die mich langweilen, bis ich dann endlich zum nächsten Kampf kommen kann. Ich fand das schon bei Octopath Traveler nervig, aber Gott sei Dank konnte man diese Stories überspringen. Und das ist halt die Sorge, die ich so ein bisschen habe. Deswegen sträube ich mich, dagegen, diese 50 Euro oder die das, was das kostet, zu investieren. Weil ich habe jetzt dann demnächst auch Urlaub. Es wäre eigentlich das perfekte Spiel. Aber ich bin da irgendwie ein bisschen, ja, ich traue mich da noch nicht.
Ja, da, also da wegklicken, da musst du schon sehr viel wegklicken. Also die labern wirklich immer, die sind immer sehr gesprächig. Also auch auf den letzten 3DS-Teilen, die ich gespielt habe, da ging es mir dann auch manchmal so ein bisschen auf den Senkel. Aber man findet dann immer so 2, 3 Charaktere oder eben auch Beziehungen, mit denen man dann eben auch sich ein bisschen für interessiert. Und das bietet halt immer dann auch die Freiheit, dann halt die entsprechend auch auszubauen. Und dadurch, dass du mit den Charakteren auch immer in die Schlacht ziehst, hast du halt auch irgendwie mehr Bezug zu diesen Figuren. Also das kann da schon funktionieren. Man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Aber ich kann das schon verstehen. Wenn du jetzt rein nur die Mechanik spielen willst, dann würde ich dir eher sowas wie XCOM oder sowas empfehlen, wo du halt nicht dieses Gelaber zwischendurch hast.
Ja, oder Mario und Rabbids.
Ja,
genau.
Ja, da hat man Schalterrätsel dazwischen. Das ist das, deswegen liebe ich ja XCOM einfach so sehr. Da sind die Schlachten geil, aber der Rest ist auch geil. Weißt du? Fertig. 360 Grad Geilheit. Gesamtgeilheit 100%.
Geil.
Weißt du? Also ich glaube, es wird ein leichter Monat für Anno, den Titel weiter zu verteidigen. Noch dazu haben sie nachgelegt übrigens über einen DLC. Also die Season Pass Geschichte hat jetzt gestartet und sind jetzt neue Inhalte dazugekommen. Also ich glaube, das wird nochmal punkten, die Piefigkeit.
Ach. Ja, was ich voll okay finde, wir machen hier ja den Gürtel und wir machen nicht bestes Spiel des Monats, ja. Wenn ein Spiel einfach länger mal seinen Gürtel verteidigt, dann ist das vollkommen legitim. Und irgendwann, irgendwann wird schon irgendjemand kommen, der Anno vom Ton stoßt, aber es kann von mir aus da jetzt noch ein bisschen sitzen.
Ja.
Es ist einfach auch sehr gut.
Das ist so wie bei der GameStar sprechen sie doch immer davon, wie lange Witcher 3 Spiel des Jahres gewählt wurde von den GameStar-Lesern. Genauso wird es uns gehen mit Anno. Wir schleppen das jetzt durch bis ins Jahr 2022. Bis das nächste Anno rauskommt.
Die Mamba aus Mainz bleibt bis ich.
Also jetzt mal bitte, Jungs. Also ich meine, das Spiel hat jetzt gerade mal 2-mal den Gürtel verteidigt. Das ist noch nicht viel.
In unserer schnelllebigen Zeit, Christian, ist das schon aber eine ganze Hausnummer.
Ja, aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Es ist ein hervorragendes Spiel und ich glaube, das wird nicht bis Jahr 2022 dauern. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja? Naja, ich meine, dazwischen kommt ja irgendwie noch was von CD Projekt und so. Ja. Es werden schon noch die Herausforderer kommen.
Das Spiel, ja.
Ja, das nächste Gwent kommt bestimmt.
Nein, da kommen ja schon ein paar Hochkaräter dieses Jahr. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass es im Dezember noch da oben stehen wird. Ja. Und wie gesagt, wenn sie so konsequent nachliefern, jetzt mit diesen Inhalten, mit diesen verborgenen Schätzen und da wirklich auch nachpatchen, viele Sachen, die auch kritisiert wurden, wurden jetzt verbessert. Also von daher, ich tatsächlich durch diesen DLC...
Gibt es jetzt Sklaven?
Nein. Ich habe tatsächlich wieder Bock bekommen auf Anno. Also ich werde jetzt nochmal starten mit dem neuen DLC auf jeden Fall.
Schön. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dann haben wir diesen Monat, den Juli 2019, abschließend und umfassend besprochen. Ich bin total begeistert und freue mich auf den nächsten Monat. Kommt denn nächsten Monat irgendein Spiel, das Anno das Wasser reichen könnte? Kommt denn was?
Kommt denn dieses
Phoenix? Ach, das neue XCOM, oder?
Boah, Control kommt.
Ja, genau.
Ja.
Control?
Phoenix wenn es nicht wie wieder verschoben wird, oder?
Nächsten Monat? Nee, 3. September, ja, könnte sein. Könnte sein.
Ja, ich freue mich wahnsinnig auf Control. Also, das war's von unserer Seite. Wenn ihr Hörer von Insert Moin seid, dann schaut doch mal bei uns vorbei. Last Game Standing heißen wir. Wir sind ein kleiner, netter, aufstrebender Podcast. Und wenn ihr Hörer von Last Game Standing seid, dann müsst ihr natürlich den Manu auf Patreon unterstützen, weil das braucht man einfach. Das gehört dazu. Das ist wie so, wie wenn man irgendwie in der Vorstadt wohnt und der Nachbar, der hat dann irgendwie jetzt so einen Dampf, wie heißt das, so ein Kercher. Der Nachbar hat sich einen Kercher gekauft Und dann weiß man, scheiße, jetzt brauche ich auch einen Kercher. Und genauso ist es mit Insert Moin und dem Insert Moin Abo auf Patreon. Macht das, unterstützt den Manu.
Würde mich sehr darüber freuen. Und wir müssen natürlich alle zum Abstimmen in euer Forum schicken. Denn nur da zählen eure Votes, nur dort zählen eure Stimmen.
Ah, ja, stimmt, ja.
Im Last Game Standing Forum. Gibt es dann einen Thread und dort habt ihr dann eine Stimme. Ja. Das wurde ja ein bisschen geändert, gell? Ihr habt nur noch eine Stimme für das Spiel eures Monats.
Genau, eine Stimme, genau.
Und man darf auch abstimmen, ohne Memes zu posten, oder? Das ist legitim. Man hat manchmal den Eindruck, man muss ein Meme selbst erstellen, um irgendwie im Forum aktiv zu sein.
Ja, aber ich finde es sehr, sehr geil, wie viele Memes gepostet werden. Also, so.
Gut, ich freue mich auf nächsten Monat.
Ja.
Gut.
Genau.
Ich mir auch.
Jetzt, also wir haben das gar nicht gesagt. 22% hat Anno 1800 beim letzten Mal bekommen. Super Mario Maker 2, 17%. Also das ist jetzt nicht so,
aber dass schon ein spürbarer Vorsprung.
Spürbarer Vorsprung. Ja, wir hatten Warhammer Chaos Bane 0%.
Es ist tatsächlich die erste Folge ohne Fußballmetapher von Herr Schiffer.
Ja, ja, aber wir müssen irgendwie.
Du hast doch eben über Schalke gesprochen.
Das stimmt, das geht doch. Bei Barcelona habe ich schon kurz gezuckt.
Ich würde gerne am Jahresende nicht nur die Gürtelsieger gegeneinander antreten lassen, sondern auch die ganzen Spiele, die 0% bekommen haben in der Abstimmung.
Wunderbar.
Ja, das finde ich sehr gut.
Dann hören wir uns.
Also, bis dann.
Tschüss. Okay.
Ciao.
Bis dann. Ciao.